Willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Nach einer langen Ski- und Winterpause geht es jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Wir knüpfen gerade an die letzte Folge an. Die letzte Folge zur Erinnerung ist es um die Klostergeschichte hier in Rüti gegangen. In der letzten Folge war also Rüti noch katholisch gewesen. Das hat sich mittlerweile geändert. Jetzt werde ich aber das Wort Judith und Bettina übergeben. Sie erzählen jetzt, was rund um 1525 passiert ist und um welches Thema es sich in der heutigen Folge handelt.
Genau, 500 Jahre zurück. Wir bewegen uns so Ende 15. Jahrhundert, Anfang 16. Jahrhundert. Und das Kloster, dem geht es gut. Es ist recht mächtig, das Kloster Rüti. Es ist das einflussreichste Kloster auf der Zürcher Landschaft. Wir haben immerhin noch 9 Mönche da. Also es ist eine Zeit, wo das tönt jetzt noch wenig eigentlich, aber wenn man es so vergleicht mit zum Beispiel das Kloster St. Gallen, wo es ja ein grosses Kloster ist, die haben noch 11 Mönche gehabt, dies und dies hat noch 3 Mönche gehabt und so weiter. Also es ist nicht wirtschaftlich gut gegangen, aber personell, es ist schon nicht mehr so wahnsinnig gross besetzt gewesen, das Kloster. Aber eben einflussreich in Sachen Besitz, weil sie haben das Kloster Rüti hat bis eigentlich am Bodensee rauf, haben sie Ländereien gehabt und Lehengüter, also das können Höfe sein, das können Wiesen sein, Wald sein, Fischereirecht und so, also recht ausgedehnt. Oder? Also dem Kloster ist gut gegangen. Unser Abt, den wir hier hatten, es ist der letzte Abt, aber er hat ja das nicht gewusst, dass er der letzte Abt ist. Wir wissen es. Er hat wirklich eine kirchliche Karriere vorgehabt. Er hat unbedingt Bischof werden, ist mehrmals beim Papst vorstellig geworden. Er hat das nicht ganz geschafft, aber doch, er hat immerhin die Bischofkappe tragen und er den Krummstab tragen. Also er ist da mit Amt und Würden eigentlich auftreten, obwohl er eigentlich eben nicht Bischof war. Aber er hätte gern noch mehr gehabt, eigentlich. Man müsste uns vor Augen halten, das war eine Zeit, in der die Kirche wahnsinnig viel Macht hatte. Und zwar auch weltliche Macht. Das war noch nicht getrennt, Kirche und Staat. Also da hat natürlich eben, vor allem die Kirche hat da sehr grosse Macht ausgeübt, eigentlich eben auch auf die Untertanen. Wir bewegen uns in dieser Zeit einfach so, also wir ein bisschen wissen, wo wir stehen. In dieser Zeit ist aber auch ein ganz grosser Seitenzerfall natürlich schon da gewesen, in den Klöstern und in den Kirchen. Also zu Rüti zum Beispiel wissen wir, dass da etwa die einfach auch Huren angetroffen worden sind und mir ist da relativ locker umgegangen mit diesen Seitengeboten. Man hat es zwar den Leuten vorgeschrieben, aber selber hat man es dann eben schon nicht mehr so gelebt. Es war von dem her sehr widersprüchliche Zeit gewesen und das hat immer mehr Widerstand in der Bevölkerung hervorgerufen. Eigentlich den Leuten ist es nicht gut gegangen rundherum. Wir müssen denken, 1519 war zum Beispiel eine Pestepidemie. Sie war in der Schweiz nicht ganz so grassierend wie an anderen Orten, aber doch, es hat Pestfälle gegeben. Es ist den Leuten nicht gut gegangen. Sie hatten Hunger. Und auf der anderen Seite eben die Mächtigkeit der Kirche. Dass das so ein bisschen Unruhe gegeben hat, oder Minimum daheim in der Stube kontrovers diskutiert worden ist, das ist eigentlich klar.
Es wird ja auch gesagt, dass die streunenden Hunde gefuttert worden sind vom Mönch, vom Kloster, vor den Gesichtern, also vor den Armen, die wirklich Hunger hatten. Also sie haben sich wirklich sehr, sehr bösartig verhalten gegenüber dem normalen Volk.
Genau, das war eigentlich ja europaweit. Das ist jetzt nicht nur Rüti spezifisch, aber es war Zeit für Reformen. Das ist so salopp gesagt, aber man kann das glaube ich schon so sagen. Wirklich 1517 hat dann der Luther bekanntermaßen seine 95 Theorien an die Wittenbacher Kirche gehängt und so eigentlich eine, so eine kirchliche Reformation angestoßen. Seine Forderungen sind vor allem kirchlicher Natur gewesen. Er hat die Kirche erneuern und zurückführen eigentlich auf die Bibel und weg von diesen kirchlichen Traditionen, die eben nur auf Geld und Pomp aus gewesen sind und auf Machtverhältnis der Kirche. 1519 dann ist der Uli Zwingli ist Priester geworden am Grossmünster Zürich. Und er hat genau diese Ideen auch gebracht, sogar noch radikaler. Also er hat wirklich auch eine Reform wollen. Er hat nicht zwei Kirchen daraus machen, sondern er hat wirklich eine Reform von der Kirche wollen. Und er hat ganz, ja, ist eigentlich auf offene Ohren gestoßen beim Zürcher Rat. Der Rat hat die Reformen eigentlich gerne aufgenommen in der Kirche, weil sie haben eigentlich die staatliche Macht wollen ausbauen, eigentlich nur mehr Macht haben und Kirche weniger Macht. Also das war so der Hintergrund des Rats. Aber die kirchlichen Sachen, die haben es gerne aufgenommen und haben darum den Zwingli eigentlich auch gestützt und gefördert. Also man kann sagen, die Reformation war ganz zuerst eine städtische Angelegenheit gewesen. Also wirklich in der Stadt Zürich ist das, hat das Fuß gefasst und das hat man durchsetzen. Und was man vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, ist, dass also auf der Zürcher Landschaft die Gedanken auch aufgenommen worden sind, die reformatorischen Gedanken. Aber die Zürcher Landbevölkerung, die hat es natürlich anders gesehen. Sie haben kirchliche Reformen wollen und sie haben die Klöster wollen abgeschafft haben, aber sie hätten vor allem auch wollen soziale Reformen, sozialpolitische Reformen. Sie haben wollen weg von der Leibeigenschaft, sie haben wollen weg von diesen Zehntenzahlungen, also heute würde man sagen Steuern, Abgaben, die es schwer gedruckt haben. Und haben so aber eigentlich eben so mitgemacht, quasi in dieser unruhigen Zeit, in dieser Reformzeit inne, ist die Zürcher Landschaft wie zu einem Mitspieler geworden, der gar nicht so geplant war, sage ich mal, von Zürich aus. Die haben das recht unterschätzt.
Sie haben nie damit gedacht, dass die Bauern sich wirklich auch zusammenraufen und dann gemeinsam eigentlich, ja, gegen die Stadt, gegen die Kirche sich auflehnen und miteinander etwas erreichen könnten.
Mhm. Genau. Da ist Rüti nicht allein in dem Ganzen, sondern eben, es ist ein bisschen auf dem ganzen Gebiet hat es da gebrodelt, oder? Also 1523 haben die Bauern das erste Mal so Forderungen gestellt, gegen die Zehntenabgaben haben sie angefangen zu wettern, öffentlich. 1524 ist in Embrach das erste Mal die Forderung aufgekommen, die Leibeigenschaft abzuschaffen, endlich. Und das sind so Schrittli gsi hin zu diesen bürgerlichen Reformen, sagt man einmal.
Kann man unter Leibeigenschaft eigentlich eine Art Sklavenart verstehen? Oder wie muss ich eine Leibeigenschaft richtig verstehen?
Es ist nicht ein Sklaven. Ja. Halterei gsi eigentlich, sondern es war mehr ein Untertanentum gsi, oder? Man hat einfach dem Herr, wo man quasi leibeigen war, die Abgaben müssen abgeben.
Und was hat er dafür gemacht?
Er war dafür zuständig gsi für den Schutz der Bevölkerung. Also das, was der Adel früher ja gemacht hat, indem sie einen Ritterstand gegründet haben, war eigentlich die militärische Verteidigung gsi der bürgerlichen Bevölkerung. Sie hatten schon auch Aufgaben gehabt, diesen Bauern gegenüber, also vor allem den Schutz.
Also so fast wie eine Polizei?
Ja, mehr wie eine Armee.
Armee.
im kleinsten Form eigentlich, genau. Ja. Ja, wir haben ja noch keine Schweizer Grenzen, wenn wir sie jetzt kennen, sondern die Bauernunruhe, die sind also nördlich und südlich vom Rhein, also im süddeutschen Raum vor allem auch, hat es ganz fest gebrodelt. Und dort ist es dann auch anders rausgekommen als bei uns, weil dort hat es wirklich in Bauernkrieg dann gegeben, wo sehr blutig niedergeschlagen worden sind. Und warum das in der Schweiz nicht so gekommen ist, Gott sei Dank, ja, das können wir jetzt so ein bisschen erzählen. Eben. 1524 nochmal zurück, das war so ein besonderes Jahr. Da hat die Äbtissin von Frau Münster zu Zürich hat das Klostergut alles der Stadt abgegeben. Das ist, glaube ich, ziemlich bekannt als ein grosses Ereignis eigentlich im Nachhinein gesehen. Und es war klar, dass das Klostergut muss verwendet werden, also die Gelder, der Besitz, muss verwendet werden für das Armenwesen und für das Schulwesen. Jetzt war das nur in der Stadt so geregelt. Jetzt ist auf der Landschaft natürlich die Befürchtung aufgekommen, ja, wenn jetzt die Klöster aufgelöst werden, ja, wem gehört denn all das gut? All die Wiesen und Felder und Ländereien und Bauerngüter. Wir wollen natürlich, dass die wieder uns gehören, dass die da bleiben, dass wir wieder die Äcker selber bewirtschaften können und dass nicht an die Stadt Zürich gehen.
Vor allem, weil alle so viel Hunger hatten, weil es zu wenig zu essen hatte, die Bevölkerung exponentiell mehr gewachsen ist, wie man hätte anbauen oder auch geerntet hätte. Ja. Mhm.
Genau, weil das eben auf dem Land noch völlig unklar war, was passiert denn da. Man hat gemerkt, okay, die kirchlichen Reformen die kommen durch, die Klöster werden aufgehoben. Was passiert mit dem? Und das hat die Bauern dazu bewogen, um die Stadt unter Druck zu setzen. Sie haben dann wirklich sich zusammengerottet und sind gegen Rüti gezogen. 1000 Bauern sind gegen Rüti gezogen. Da kommen wir natürlich zurück auf unseren Abt Klauser. Dem hat das ja gar nicht gepasst, die Reformgedanken. Wie gesagt, er hat ja in der Kirche gross rausgekommen. Jetzt kommt da ein Zwingli mit seiner Reform, das passt ihm gar nicht. Er hat sich öffentlich aufgelehnt gegen den Zwingli, hat schon quasi auch müssen abdanken schier, ist dann eine Zeit lang ist er dann auf Rapperswil runter in ein Klostergut eigentlich gezügelt. Rapperswil war das katholische Gebiet gewesen. Der Abt ist dann aber wieder zurückgekommen auf Rüti und eben ihm kommt zu Ohren, dass jetzt 1000 Bauern auf Rüti zustürmen. Jetzt hat er müssen handeln, jetzt wird es wirklich brenzlig. Er hat die wichtigsten Sachen noch zusammengepackt, die er noch nicht auf Rapperswil gebracht hat. Er hat die Haufen Zeug schon runtergebracht. Der sogenannte Klosterschatz, der heute noch zu Rapperswil ist, das hat er vorher schon dort deponiert. Aber jetzt, in dem April 1525, also genau vor 500 Jahren, hat er da wirklich müssen in aller Eile all die Sachen noch zusammenpacken. Urkunden, wichtiges Zeug mit Ross und Wagen, ist er richtig Rapperswil geeilt. Die Bauern waren aber schon da, haben das gespannt, dass der abgehauen ist und sind ihm nachher. Und gerade beim Hüllistein, also gerade die Paben an der Grenze zum katholischen Gebiet, haben sie ihn abgefangen. Sie haben ihm dann alles weggenommen, was sie wichtig gefunden haben. Die Bauern haben aber zum Beispiel die Urkunden nicht für wichtig gefunden, darum haben sie die Jalousie. Sie haben einfach wirklich das, was so ein bisschen Gold und Geld nach etwas Wertvollem ausgesehen hat, haben sie ihn weggenommen und haben dann aber Logo. Also er hat dann wirklich, er ist dann weiter auf Rapperswil. Und die Bauern, ein Teil von diesen Bauern, die haben dann das erbeutete Gut, das haben sie dann nicht behalten, sondern sie sind zu ihrer Herrschaft auf Grüningen, haben das dort abgeliefert. Aber der Grossteil der Bauern, von diesen 1000, die sind zurück ins Kloster und da haben sie zu tun wie Zeug. Sie haben den Klosterwein aus Geld getrunken, sie haben einfach... Sie haben gefunden, so, jetzt sind wir mal dran und so, oder haben da wirklich ein bisschen blöd getan, haben alles mitlaufen lassen, was nicht ein bisschen niet- und nagelfest war. Sind aber im Kloster geblieben. Es war also nicht einfach eine Plünderung und die sind heim, sondern sie sind im Kloster geblieben und haben eigentlich eine sogenannte Gemeinde abhalten. Also ihre Forderungen zusammenstellen, was sie jetzt hier in Zürich erreichen wollen, ist aber vom... Ja, ich sage jetzt mal vom massigen Alkoholkonsum, oder? Also von dem Klosterwein, ist dann das da eher ein bisschen ausgeartet. Und also eine Delegation von Zürich, die dann nach 2 Tagen gekommen ist und ist schauen, was da alles läuft, die haben dann also berichtet, dass immer noch 100 besoffene Bauern im Kloster liegen. Und also Zustände, ja, nichts zu sagen, ganz verrückt. Und die Bauern wollen aber nicht gehen, die bleiben da. Die wollen ihre Forderungen stellen und haben sogar gedroht mit einem Sturm auf Zürich. Tja, das haben auch noch andere dann rundherum in den Dörfern, haben so Schriften verfasst, also Forderungen an die Stadt. Und eben immer so im Hintergrund die Drohung, ausgesprochen oder unausgesprochen, und sonst ziehen wir gegen Zürich. Jetzt würde man sagen, ja, das ist ja nicht so das Problem, wenn ein paar Bauern kommen. Aber man muss schon sehen, Zürich selber, isoliert, hat keine Wehrfähigkeit gehabt. Sie hatten Zürcher Zäufter, die Handwerker waren, die sich hätten wehren können. Aber sie hatten nicht das Militär. Und die Bauern auf der Landschaft waren erstens viel mehr und zweitens waren die zum Teil viel besser bewaffnet, weil die waren Söldner. Zum Teil haben die unter fremden Herrschaften gekriegt, sind sich also kampferprobt gewesen. Und das hat Zürich gewusst. Wir müssen verhandeln, wir müssen das verhindern, dass die Richtung Zürich ziehen.
Und wieso haben sie sich verkauft quasi als, oder warum sind sie als Söldner unterwegs gewesen? Das ist halt auch aus der Not gewesen, weil sie kein Geld hatten und die Länder haben Geld gezahlt, dass die Bauern oder die Schweizer für in ihrem Namen gekämpft haben. Eben, wie du sagst, sie waren kampferprobt gewesen. Und das war eine grosse eigentlich Arbeitsstätte gewesen, so einen Krieg zu führen oder mitzumachen und dann Geld zu verdienen.
Genau, das Söldnertum war eine grosse Einnahmequelle gewesen, vor allem von den eidgenössischen Orten. Das hat auch den Konflikt zwischen dem Stadtstaat Zürich und den eidgenössischen Orten. Die haben sich eben gewehrt gegen die Reformation, vor allem wegen dem, weil der Zwingli hat die Abschaffung vom Söldnerwesen gefordert. Und das war eine Haupteinnahmequelle der Leute. Das haben die nicht aufgeben. Also die eidgenössischen Orte, Innerschweiz vor allem, haben das nicht aufgeben. Und das hat zu grossen Spannungen geführt, also zwischen den eidgenössischen Orten und eben Zürich. Was schlussendlich dann auch sogar zu einer Schlacht geführt hat. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Ja, Zürich war unter Druck, musste verhandeln. Mit dem Sturm auf Rüti hat wirklich der Bauernaufstand angefangen. Also von dem her können wir sagen, das war ein wichtiger Meilenstein gewesen, dass sie da das Kloster besetzt haben. Die Bauern sind dann also auch noch weiter, sie haben dann auch Bubik geplündert. Und eine Woche später hat es dann nochmal so eine Versammlung, können wir jetzt sagen, im Kloster Dös. Dort sind sogar noch mehr Bauern gekommen. Dort sind 1200, 1400 Bauern zusammengekommen. Landbevölkerung mit den gleichen Forderungen. Und die Forderungen haben wirklich beinhaltet, dass es ihnen besser geht, dass sie mehr Recht haben und so weiter. Und im Kloster Dös, aber dort hat sogar eben die Stadt vorher erfahren, dass die sich dort versammelt und hat dann den Bürgermeister geschickt und Ratsherren geschickt. Und die haben ganz viel Wein mitgenommen und Brot mitgenommen. Und diese Versammlung von diesen vielen, vielen Bauern im Kloster Dös ist dann ganz friedlich auseinandergegangen, schlussendlich, weil mit wortreichen Beschwichtigungen haben die gut können reden, da, die Herren, und die Bauern haben da mit dem Weinkonsum haben das auch immer besser gefunden und so weiter. Also es sind relativ friedlich und man könnte sagen, der Rat hat das ziemlich friedlich gelöst, ob es jetzt gut war oder nicht, das lassen wir jetzt mal stehen. Aber es hat keinen Aufstand gegeben durch das. Es hat auch keinen Krieg gegeben durch das. Also es war knapp vor einem Bauernkrieg. Und das ist dort eigentlich abgewendet worden. Mit diesen, vielleicht kann man auch sagen, mit einer List vom Rat, oder, dass man da genug Wein mitgenommen hat und offeriert hat. Aber ja, aus heutiger Sicht ist eben sicher ein Krieg verhindert worden.
Definitiv eine gute Lösung. So.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir recht über die Reaktion der Bauern geredet. Wie hat die Reaktion von denen ausgesehen, die Fabrikherren waren oder auch die, die mehr Geld hatten?
Also Fabriken gibt es noch nicht.
Oh.
Genau, also wir bewegen uns da schon im Jahrhundert, sage ich mal, wo bestimmt war von Landwirtschaft. Also es hat Handwerk natürlich gegeben, also das sind aber vor allem in der Stadt gewesen, die Handwerker, die man kennt, also Schreiner, Steinmetz, natürlich Beck, Gerber, Weber, all die hat es gegeben, aber Fabriken als solches hat es noch nicht gegeben. die reichen Leute, das sind die Adligen gewesen, die Feudalherren und in der Stadt Zürich vor allem die wichtigen Geschlechter. Also die grossen Familien, die geherrscht haben, die ja, Sagen hatten. Also der Rat Zürich war immer von diesen wichtigen Geschlechter besetzt gewesen. Also das sind nicht einfache Leute, sind nicht in diesem Rat drin gewesen. Also man musste da schon eine relativ hohe Stellung in einer Zunft haben, damit man da wirklich etwas zu sagen hat. Wie die Leute sonst reagiert haben, ich sage es jetzt mal so, die Reformation ist etwas, das an niemandem unbemerkt vorbeigegangen ist. Das ist jetzt nicht etwas, wo man hat können sagen, ja, geht mich nicht an. Will nichts wissen von dem Ganzen. Irgendwie betroffen ist man gewesen. Entweder hat es einem aus religiösen Gründen betroffen, als da auf einmal Veränderungen kommen, oder aus wirtschaftlichen Gründen. Und die Angst vor einem Krieg, die war natürlich schon da gewesen. Also erstens ist es einem sonst schon nicht gut gegangen und zweitens eben, man hat Kontakt gehabt zum süddeutschen Raum und hat eben gewusst, wie es dort rausgekommen ist, oder? Also die wirklich sehr blutig niedergeschlagen worden sind, das hat man wollen verhindern. Aber ich denke, es ist eine sehr herausfordernde Zeit gewesen für die einfache Bevölkerung, die wirklich nicht gewusst hat, wo geht's hin.
Also die Angst vor dem Krieg war ja vor allem in der Stadt Zürich gewesen, oder? Weil das Land hat sich ja aufgewiegelt und hat gefunden, hey, so geht es nicht mehr. Und wer bereit gewesen für einen Krieg?
Klar, aber natürlich, wie das immer so ist, also die Opfer sind immer auf der Landseite, ja, oder also auf der einfachen Seite. Ja, es ist natürlich auch noch eine andere Bewegung in dem innen entstanden. Also der Zwingli hat dann ja eben fest mit dem Rat zusammengearbeitet und ist da auch kompromissbereit gewesen. Und er hat aber ja einen Wegbegleiter gehabt, wo auch kirchliche Reformen vorantreiben wollten und dann aber eigentlich enttäuscht worden sind, weil es eben nicht radikal durchgeführt worden ist. Also durch das, dass die Forderungen dann eben nicht umgesetzt worden sind von der Stadt oder nur ein Teil ist umgesetzt worden von der Stadt, hat eine gewisse Radikalisierung gegeben von gewissen Gruppen. Oder? Also aus dem aus ist zum Beispiel die Täuferbewegung entstanden. Das ist eine religiöse Bewegung, die eben viel mehr Reformen hätte wollen. Die hätten wollen den Rat abschaffen, weil sie gesagt haben, in der Bibel steht, jeder Mensch ist gleich wert. Und sie haben also wirklich eben alles wollen abschaffen. Und das ist schon klar gewesen, dass das die Regierung von Zürich nicht hat können gutheissen. Die haben ja nicht sich selber wollen abschaffen. Und das hat dann dort auch wieder Unruhe gegeben. Und auch, wie soll ich sagen, auch eine Art Spaltung dann dort wieder. Aber das ist das gewesen, was die Leute bewegt haben. Also im Zürich Oberland haben wir ganz viele Täufer gehabt. Das ist eigentlich so der Ursprung, also die Geburtsstätte vom Täufertum, wo wir übrigens jetzt eben auch die 500 Jahre feiern mit einem grossen Kongress in Zürich, so Mennonitenkongress. Also weltweit kommen da alle, die diesen Täufer zugehören, zusammen und feiern das. Das wird auch stark gefeiert in der reformierten Kirche, auch mit Vorträgen und Veranstaltungen und so. Das ist heute das Thema. Früher war es nicht so ein Thema, weil man hat dann die Täufer einfach verfolgt, weil sie eben zu radikal quasi gewesen sind und nicht in das Stadtgebilde oder Staatsgebilde hineingepasst haben. Ich habe gesagt, die Forderungen, die Bauern gestellt haben, die sind fast nicht erhört worden. Das Einzige, was ein bisschen gefruchtet hat, ist eben die Abschaffung der Leibeigenschaft, die aber auch nur zum Teil abgeschafft wurde, ist nicht überall. Und, aber ganz viel anders hat sich eigentlich eben nicht geändert. Die Abgaben vom Zehnten, die hat man einfach nicht mehr als Kloster machen müssen, jetzt hat man es einfach an den Staat gemacht. Und für das, um die Einnahmen einzunehmen, hat man dann eben sogenannte Amtmänner eingesetzt. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir haben das Kloster, Wir haben das Amthaus, das hat da zumal noch nicht Amthaus geheissen, sondern dort hat der Abt drin gewohnt. Aber in das Haus hat man dann eben einen Amtmann gesetzt, der jetzt von jetzt weg die Klostergüter verwaltet hat und eben den Zehnten eingezogen hat und so weiter. Der hat eigentlich regiert dann da zu Rüti oder eben auch an anderen Orten, die Amtmannen. Und das sind immer Stadtzürcher Täufer gewesen. Also man hat da wirklich aus der Stadt eigentlich einen reingesetzt, da, aufs Land raus, der da dann regiert hat. Also verstehst du, es hat nicht so eine grosse Änderung gegeben für das Volk eigentlich. Also das, was sie sich erhofft haben, die mehr Autonomie auf dem Land, die mehr Freiheiten, das ist eben nicht eingetreten. Es hat dann zwar nur mal einen Schub gegeben, und das ist dann zwar tragisch, aber wie ich vorher gesagt habe, es ist zu einem Krieg gekommen, also die Schlacht bei Kappel, wo die eidgenössischen Orte, also Zürich gegen die eidgenössischen Orte gewesen sind, also katholisch gegen reformiert, würde man heute sagen. Und Zwingli ist dann dort umgekommen, ein Haufen Ratsherren sind umgekommen. Und Zürich hat sich dort dann müssen mehr in dem Sinne eben an die eidgenössischen Orte anheben. Und es hat aber dann auch eine Annäherung gegeben. Also es ist wie besiegelt worden in dem Sinne. Also gut, wir akzeptieren einander, ihr behaltet den alten Glauben, wir haben den neuen Glauben. Also die konfessionelle Spaltung ist dort, das war 1531, ist dann wie besiegelt gewesen. Man hat dann einfach gesagt, ja, wir akzeptieren einander, wir müssen schauen, wie wir miteinander umgehen. Und mehr ein Miteinander gesucht, wieder ein Gegeneinander. Und das ist auch von der Stadt zum Land passiert. Also die Stadt hat auch gemerkt, wir müssen das Land viel mehr mit einbeziehen. Also wir können nicht mehr einfach über sie bestimmen, wir müssen sie ein bisschen mit einbeziehen. Also mehr ein Miteinander, wieder ein Gegeneinander und mehr auf Kompromiss raus. Und das ist so ein bisschen wie Geburtsstunde eigentlich von unserem eidgenössischen Weg, von dem Kompromissdenken, das wir in der Schweiz doch fest haben, das uns vor vielen Sachen bewahrt hat. Manchmal ein bisschen tragisch oder so, aber einfach doch ein Weg ist, wo die Schweiz eigentlich zu dem gemacht hat, wo sie heute ist. Wir können sonst noch sagen, wie es dann im Kloster
bis dort weitergegangen
genau. Ist, genau. Weil der Abt ist ja eben abgehauen auf Rapperswil, hat dann dort im heutigen Schwanenanbau, das hat im Kloster Rüti gehört, hat er dort gehauset und eigentlich ein bisschen gewartet, dass es da eine Gegenreformation gibt. Er wäre dann gerne wieder zurückgekommen in Amt und Würde. Das ist aber nicht passiert. Er hat aber aus dem Grund eigentlich die verbleibenden Mönche, eigentlich hat er gesagt, die müssen da bleiben. Es waren nur noch 3, weil von den 9, die ursprünglich waren, hat sich ein Teil reformieren lassen. Die haben sich zu reformierten Pfarrer ausbilden lassen, unter dem Zwingli. Und ein Teil ist auch ausgetreten. Und eben 3 sind noch geblieben. Und die 3, die hätten dann einfach gar nichts mehr dürfen. Also sie haben keine Messe mehr dürfen lesen, natürlich keine katholische. Sie haben ihre weisse Kutte nicht mehr dürfen tragen. Sie hätten sich sollen die reformierten Regeln halten, nicht mehr dürfen auf die Jagd gehen und so. Und das hat ihnen nicht gepasst.
Im Gegenteil, sie haben sich extrem gewehrt. Sie haben gefunden, sie werden das Alte wieder haben. Und der Abt Klauser hat sie ja in dem Sinne auch bestärkt, dass sie das weiter fördern sollten. Sie haben trotz dem Verbot haben sie ihre weißen Kleider angezogen und sie sind im reformierten Gottesdienst gegangen und haben dann gestört. Also so richtige aufsässige Störaktionen, die sie gefunden haben, wir wollen das nicht. Aber sie waren nur das Dritte gewesen, also sie sind nicht so weit gekommen. Sie sind dann sogar nach Einsiedeln gegangen und haben dort über ihr Leid geklagt und gefunden, wir müssen irgendetwas ändern. Sie sind dann auch zum Abt Klauser auf Rapperswil und haben gesagt, hey, irgendetwas müssen wir machen, so wollen wir nicht mehr weitermachen. Wir wollen das Kloster auflösen oder verlassen wenigstens, dass wir wieder im katholischen Glauben leben können. Aber der Abt Klauser hat gefunden, nein, ihr wartet jetzt einfach in dem Kloster, die Gegenreformation, die kommt dann wieder und dann können wir dann dort wieder weitermachen, wo wir aufgehört haben. es ist halt leider nicht so rausgekommen. Und die Mönche, ja, das sind richtige Querulanten gewesen, wenn man dem so sagen will, oder?
Ja, sie haben halt eben ihre alten Rechte auch nicht aufgeben. Zum Beispiel das Jagdrecht war vorher nur in den Klöstern gewesen, also die Bauern haben nicht dürfen jagen. Und wo dann da ein paar Töstaler Bauern berichtet haben, eben ihre Schafe werden gerissen von einem Bär, dann haben da die, unsere drei Mönche haben das, die Möglichkeit gepackt und sind da ins Töstal hinterher mit ein paar Schwiller Bauern und sind dem Bär da aufgelauert und haben ihn dann wirklich erleidet. Da hat es ein kleines Denkmal, die Steg, wenn man an der Strasse durchfährt, sieht man, es ist so eine Bronzestatue, wo man sieht, drei Mönche, die da mit einem Speer auf den Bär losgehen. Das ist zum Gedenken an die Tat. Sie haben, das war der letzte Bär im Töstal. Und sie haben dann das Fleisch aber im Rat auf Grünige gebracht, also den Herrschaften. Also sie haben dann gleich gemerkt, ja, ein bisschen beschwichtigen und so, aber sie haben sich einfach nicht dran halten. Also die sind dann auch nicht so, haben nicht so ein räumliches Ende gefunden. Also der eine von diesen Mönchen, der ist in flagranti beim Ehebruch ertappt worden und vom Ehemann erschlagen worden. Der zweite hat auch nicht so ein gutes Ende gefunden und der dritte ist dann noch allein geblieben. Das ist der Sebastian Hegner. Und er ist insofern ein bisschen berühmt worden. Er ist noch allein da geblieben. Ist dann aber schlussendlich hat er dann dürfen irgendwann auf das Rapperschwil.
Der Abt hat endlich ein Einsehen gehabt, dass der auch darf gehen.
Auswandern. Er hat dann Durchkunde in dem Sinn auch gehabt. Man hat dann können auch das Kloster offiziell auflösen, aber er ist auch unter unräumlichen Bedingungen zu Tod gekommen. Er ist bei einem nächtlichen Gang auf den Abort, also das heisst aufs WC gegangen und er hat das Knick gebrochen. Und wir wissen das, das ist eben eine einmalige Sache eigentlich, weil früher sind ja so Krimi-Geschichten und spezielle Geschichten nicht so viel aufgeschrieben worden. Aber es gibt ein Büchlein, das heisst Vikiana, dort drin sind alles so Schauergeschichten beschrieben, also gezeichnet. Und der Todessturz von unserem Bestalli-Herger, der ist dort gezeichnet. Und das ist eins von den einzigen oder wenigen Zeichnungen, wo man von so einem Fall in dem Sinn aus dem Zeitalter überhaupt ein Bild hat. Also darum, wenn man irgendwie ein Vortrag ist oder so, wo es um spezielle Sachen geht, dann wird immer mal jemand unser Bestalli Hegner zeigen. Genau. Das war die Geschichte von diesen drei.
Wieso haben die drei nicht gehen, aber der Abt ist einfach abgehauen, weil er hat sie wie einen Stich gelassen. Sie müssen sozusagen leiden, habe ich das Gefühl. Also sie haben nicht Katholismus ausleben und er hat wie ins Rappi gehen, wo katholisch war und hat dort wie weitermachen. Wieso haben sie nicht dürfen?
Bettina hat es gesagt, also er hat wirklich damit gerechnet, dass er wieder zurückkommen kann. Und ein Abt ohne Mönche, das geht so nicht, das bringt so nicht. Also er hat eigentlich wie so ein Standbein hier behalten, also wirklich im Fuß in der Tür behalten und hat das Gefühl gehabt, das bräuchte etwas so, aber eben, wie gesagt, wir wissen, das hat nichts gebracht. Er ist geflüchtet, er ist ja in der Nähe geblieben. Er ist nicht auf und davon irgendwo, sondern er wollte eigentlich wirklich zurückkommen. Und er ist dann aber auch gleich darauf eigentlich gestorben. Also er ist schon, er hat das Ziel nicht erreicht, aber die drei, die sind wirklich da wie deponiert und abgestellt worden. Also man muss natürlich schon sehen, das Kloster ist nicht so ganz, ganz unabhängig gewesen. Also man ist verbunden gewesen mit anderen Prämonstratenser Klöstern im süddeutschen Raum. Also man ist minder auch unterstellt gewesen, Weissenau, kann man auch sagen. Und auch Schusserien und so, die haben sich also auch eingesetzt gehabt gegen die Auflösung von dem Kloster, oder? Also man hat da schon auch noch andere Unterstützung gehabt. Also auch die drei letzten Mönche haben da noch Unterstützung gehabt, aber es hat alles weh nichts mehr gebracht, weil die Zürcher Reformation ist dann radikal durchgeführt worden. Oder? Man hat alle Klöster aufgehoben, man hat alles Klostergut ist an den Staat gefallen. Und das ist anders als in den anderen Kantonen, oder? Also Aargau oder Thurgau. Das war viel später, wo dann die Klöster aufgehoben worden sind. Also Zürich war da schon sehr, sehr früh. Bern kurz nachher. Er hat ganz eine ähnliche Geschichte, ganz einen ähnlichen Werdegang. Aber auch 1531 war auch dort die Reformation quasi wie besiegelt, abgeschlossen gewesen, dass man ja, nebeneinander in dem Sinn gehauset hat und sich nicht mehr bekämpft hat.
Ja, und wie du sagst, die drei Mönche sind so ein bisschen im Stich gelassen worden. Die sind allein da gewesen. Und man muss sich vorstellen, blöd gesagt, vor den Klostermauern sind die Bauern gestanden und haben gesagt, hey, so nicht mehr. Die Stadt Zürich hat gesagt, hey, Reformation, oder? So nicht mehr. Und der Abt Glauser ist ja, in Rapperswil gesessen, in seinem Häuschen oder Anbau und hat da Geld gehabt und Ross und eine lebenslange Rente in dem Sinn und hat einfach immer nur wieder gesagt, hey, ich kann nicht fuggen, ihr müsst dort bleiben, weil ich komme dann ja irgendwann einmal wieder. Und es ist also auch so, dass es heute noch eigentlich eine Urkunde gibt oder die Urkunde vom Abt Glauser damals mitgenommen worden ist, weil die Bauern sie nicht weggenommen haben. Der Rüti-Schatz, der ist in Rapperswil, dort bleibt er auch, bis Rüti nachweisen kann, dass es wieder ein Kloster hat. In dem Moment, wo Rüti wieder ein Kloster hat, dürften wir den Schatz wieder nach Hause holen. Aber wir haben den Verdacht, das wird nicht mehr so sein.
Nicht so.
Nein.
Nein, das denken wir jetzt nicht. Ja, also diesen Mönchen ist es wirtschaftlich gesehen nicht schlecht gegangen. Also die haben auch Renten gehabt und so weiter. Also die sind der Rat von Zürich hat also schon geschaut, dass es da nicht noch mehr Unruhe gibt und so, sondern man hat die versorgt. Aber eben, wie gesagt, sie haben halt einfach nicht so schön gefolgt. Also man kann sich das auch vorstellen, das war eine schwierige Konstellation gewesen, weil im Kloster drinnen ist ja dann schon gleichzeitig ein reformierter Pfarrer eingesetzt worden. Und der ist sogar vorher der Mönch gewesen. Und die drei sind immer noch da gewesen. Und dann er. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer ganz so friedlich abgelaufen ist. Die haben da schon kleine Fäden gegeneinander sicher gehabt. Ja, was wollen wir noch erzählen?
Wie hat es denn ausgesehen danach? Also eben der Glauser ist dann gestorben. Die Mönche sind auch nach und nach gestorben. Wie hat es dann ausgesehen mit dem Kloster?
Der Amtmann hat das verwaltet. Und zwar sind die Amtmannen immer für 7 Jahre eingesetzt gewesen. Dann ist ein neuer gekommen. Es hat insgesamt 53 so Amtmannen gegeben, die hier geherrscht haben, sage ich mal. Also einfach verwaltet haben. Und zwar bis 1832. 1832 hat es den Kanton Zürich gegeben, wie es ihn heute gibt. Oder? Also es hat eine Staatsverfassung gegeben. Totalen Umbruch gewesen. Alles ist anders geregelt worden. Und dann hat man eben die Klostergüter, also der Staat hat dann die Klostergüter verkauft an Private. Und das ist vielleicht ein bisschen der Untergang gewesen von den einen Häusern, von den einen Gebäuden, weil ja, die sind verkauft worden, man hat dann Wohnungen eingebaut und ja, viele Leute haben lange drin gewohnt, aber vieles ist eben auch verlottert gewesen dann schlussendlich. Das war der Grund, warum wir den Teil, wo die Mönche gewohnt haben, der sogenannte Klosterhof heute, dort, wo das Restaurant Klosterhof ist, dann auch in den 60er Jahren abgebrochen hat, weil es wirklich einfach nicht mehr tragbar war, sagt man, also verlottert war und hat auch kein richtiges Stegenhaus gehabt, also nur ein Holzstegenhaus so vorgehängt. Und der Scheinhut, also das heisst, dort, das Siechenhaus, das hat man abgebrochen, dort waren auch Wohnungen drin gewesen. Und das Amtshaus ist eigentlich kurz vor dem Abbruch gestanden, weil es auch schlecht zu Weg war. Und dann hat dann doch die Gemeinde Rüti das zurückgekauft und wirklich schön renoviert und zum heutigen Amtshaus in dem Sinn gemacht.
Und um den Link nochmal zu einem anderen Podcast zu bringen, der letzte Amtmann, der quasi von Zürich war, wo man dann umgegangen ist quasi zum Gemeindepräsidenten. Es war nicht ganz ein Gemeindepräsident. Da kommen wir dann Richtung Kaspar Honigger.
Genau, weil der Amtmann war eben immer ein Stadtzürcher gewesen. die sind eben nicht so beliebt gewesen. Also hat er jemanden gebraucht, der eigentlich eben den Kontakt zu der Bevölkerung hat, und das ist der sogenannte Amann. Und der Amann ist dann eben der Kaspar Honegger gewesen. Er ist dann eben bei dieser Umwandlung, bei dieser Staatsreform, ist er dann automatisch der erste Gemeindepräsident, Gemeindeamann geworden.
Genau. Hat es dann nochmal so eine Reformation in der Schweiz gegeben, wie es jetzt zum Beispiel da in Rüttig war, so prägend?
Die Reformation, die von hier ausgegangen ist, die ist in alle Welt gegangen. Also das hat nicht nur mal eine Reformation gegeben, sondern es hat verschiedene Reformatoren ja gegeben. Oder also ich habe vorher mal ganz am Anfang den Luther erwähnt, den Zwingli, das hat im welschen Gebiet, also vor allem Genf, ist dann der Calvin gewesen. Das sind Reformatoren gewesen, die da ein Stück weit am gleichen Strang gezogen haben, die Kirche reformiert haben und gleich so verschiedene Strömungen ausgeben, oder? Also die Lutheraner heute, wir sind Zwinglianer, wenn man so will, und Calvinisten, das sind dann Frankreich, England und so weiter. Also die Reformation hat sich ausbreitet, die kirchliche Erneuerung. Aber so wie es da ist, dass man so das Katholische und Reformierte so nebeneinander hat, auf kleinem Raum, also kantonsweise sogar anders ist, manchmal sogar talweise anders ist, das denke ich mir, das ist schon speziell. In den anderen Ländern ist es dann einfach flächendeckender durchgeführt worden. Die Reformationsgeschichte hat dann auch in jedem Land ein bisschen ein anderes Gesicht. Ist ein bisschen anders durchgeführt worden. Aber der Grundgedanke, dass eine kirchliche Erneuerung braucht, zurück eben eigentlich auf Grundlagen der Bibel, das haben eigentlich alle wollen. Aber es ist nicht du fragst jetzt noch, ob es nur mal eine Reformation gegeben hat, so kann man es nicht beantworten. Weil, also, oder kann man sagen, nein, das war die Reformation, die reformiert und katholisch gespalten hat und wo man heute sich eher wieder ein bisschen annähert, aber natürlich jetzt über Jahrhunderte eigentlich sehr recht getrennt war. Also die 500 Jahre, ja, da hat man sehr nebeneinander gelebt und nicht miteinander.
Du hast es gerade gesagt, 500 Jahre, es ist so ein Jubiläum. Also Jubiläum, muss man es Jubiläum nennen. Habt ihr da als Rütti irgendetwas geplant? Gibt es vielleicht ein Festchen? Du hast vorhin gesagt, in Zürich gibt es etwas.
Das Fest so in dem Sinn nicht, sondern wir haben einfach einige Veranstaltungen, jetzt aber eigentlich im ganzen Kanton laufen, wo jetzt, ja, das kann vielleicht Bettina besser sagen, was alles läuft, aber es hat sicher so eben Veranstaltungen rund um Täufer herum, weil sie das auch gross feiern eigentlich. Wir da Rüti, wir haben einen Vortrag.
Genau, mit dem Historiker, der auch die Bauernunruhe, die Bauernaufstände nochmal durchleuchten und ja, aufzeigen, was alles passiert ist. Das Ritterhaus ist auch dabei. Die haben natürlich auch grosse Veränderungen gehabt. Wir haben es vorher einmal gehört, dass das Ritterhaus auch geplündert worden ist. Grüningen ist dabei. Es hat diverse alles. In Rüti selber, der Vortrag wird sie am 7. Mai. Und der Mai ist so ein bisschen bei uns da in der Region so ein bisschen der Reformationsmonat. Es hat verschiedenste Anlässe rundherum. Die Reformationsfeier in der Stadt Zürich war spannenderweise letztes Jahr gewesen, weil es dort halt quasi vorher angefangen hat, eben mit dem Zwingli und allem. Aber bei uns umeinander ist eben 2025 500 Jahre Reformation.
Freiheit im Umbruch.
Genau.
Das ist der Obertitel jetzt eigentlich von unseren Veranstaltungen. Und es gibt in verschiedenen Orten gibt's verschiedene Sachen. Aber jetzt ein Fest haben wir so nicht geplant. Also, weil eben, wie du selber ja sagst, oder, kann man jetzt dem Jubiläum sagen? Oder sollte man eher ein Gedenkjahr nennen? Oder wie wollen wir jetzt das sagen? Weil es ist, kommt ja immer auf die Sichtweise darauf an, ob jetzt das ein Jubiläum ist oder nicht. Aber es ist sicher ein Anlass, um zurückzudenken und zu sagen, es ist eine ganz wichtige Geschichte, weil sie prägt das Heute immer noch. Und zwar im sozialpolitischen, wie auch im religiösen Bereich, prägt die Reformation die Gegend immer noch stark. Also wir sind hier im Zürich Oberland, also man sagt dem ja auch der Bible Belt von der Schweiz, weil es wirklich viele Freikirchen hat, die aus dem heraus entstanden sind. Und eben auch, was unser Verständnis ist im Umgang miteinander, eben der schweizerische Weg von Kompromiss und miteinander reden und verhandeln, das ist eigentlich da die Grundlage drin, in der Reformation.
Und ja, es waren Unruhe und Aufstände gewesen, aber eben, sie haben dazu gefügt, dass es schlussendlich den Leuten auch ein bisschen besser gegangen ist.
Absolut.
Dann würde ich sagen, damit schließen wir die vierte Folge vom Rütti Chronik Podcast. Mitte April kommt dann die nächste und somit auch die letzte geplante Folge mit mir, sagen wir es mal so, online. Wir werden nochmal auf eine letzte spannende Geschichte aus der Chronik von Rütti eingehen. Ihr könnt also gespannt sein.